Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Auch von meiner Seite, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, einen guten Morgen. Es ist wunderbar, im Hause des Herrn zu sein. Und ich glaube, dass Jesus aus seinem Wort echt uns was mitgeben möchte. Und bevor ich in die Predigt reinstarte, möchte ich ganz kurz beten. Herr, ich danke dir jetzt für diesen Morgen. Ich danke dir für die Kraft Gottes, die heute hier sich manifestieren möchte. Danke, dass es nicht nur um leere Worte geht, sondern dass es um deine Kraft geht. Und darum bete ich, Herr, dass deine Kraft freigesetzt wird in unseren Herzen, durch unsere Herzen. Und dass vor allem Lebensveränderung geschieht. Weil unser Herz, Herr, es soll näher an deinem Herz sein. Herr, und alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Und wir wollen uns ausrichten, Herr, auf dich. Du bist der Anfänger, du bist der Veränder unseres Glaubens und dich lieben wir von ganzem Herzen, Jesus, deswegen sind wir hier. Und alle sagen, Amen. Wir als Kirche, wir befinden uns in einer richtig intensiven Phase. Wir versuchen uns auf die Stimme Gottes zu konzentrieren. Wir versuchen zu hören, was möchte der Geist Gottes uns sagen. Ja, wir treffen uns gerade jede Woche oder ja im Gebet und versuchen einfach zu hören, was Gott sagt. Und wir hatten schon eine starke letzte Woche hinter uns, wo wir jeden Morgen um 6 Uhr hier in der Gemeinde waren, von 6 bis 7 und zusammen gebetet haben. Und es geht weiter nächste Woche, abends ab 19 Uhr. Wir treffen uns in der Kirche und wir wollen unseren Geist aufbauen. Wir wollen in die Gegenwart Gottes treten, weil wir glauben, nichts verändert mehr, als wenn wir Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir Menschen unser Herz aufmachen und sagen, Gott, hier bin ich, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Gott, bitte sprich in mein Leben hinein. Warum tun wir das? Warum beten wir? Weil ich glaube, dass Gott zu uns reden möchte. Gott möchte zu dir sprechen. Und wie möchte er das tun? Es gibt ja verschiedene Kanäle, wie Gott redet. Einmal durch Umstände, Gott redet durch Menschen, Gott redet durch sein Wort. Aber heute Morgen möchte ich mich so ein bisschen darauf fokussieren, dass Gott zu uns reden möchte durch Jesus. Okay, weil wir lesen in der Bibel im Hebräerbrief, da schreibt der Hebräerbriefschreiber im ersten Kapitel, da schreibt er, vor langer Zeit hat Gott hat oft gesprochen, auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren, doch in den letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erbe über alles eingesetzt. In Jesus steckt so eine unglaublich tiefe Tiefe. Okay, Paulus schreibt es in Kolosser 2, Vers 3 und diese Tiefe dürfen wir entdecken. Und da möchte ich uns heute mit reinnehmen, dass wir diese Tiefe von Christus ganz neu entdecken. Und er schreibt, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ihr Lieben, in diesem Vers steckt eine tiefe Lebensweisheit. Paulus schreibt hier über Jesus, denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. So, wir leben ja in einer digitalen Welt, wir leben in einer globalen Welt und der Markt an Weisheiten ist ziemlich groß. Der Individualismus ist ziemlich groß. Jeder Hans und Furz kann in dieser Welt seine Weisheit teilen. Ja, da gibt's Leute, die dir erzählen auf YouTube, wie du in 2 Monaten schnell reich wirst. Dann gibt's Leute, die sagen dir, wie du in 2 Wochen deinen Traumpartner findest. Wie du in 2 Wochen die perfekte Version von dir selbst wirst. Wie du auswandern kannst ohne Probleme. Wie du dein Geld am besten anlegst. Und der globale Markt an Weisheit ist ziemlich groß und Menschen folgen Gurus. Es gibt so viele Gurus. Und diese Gurus, ja, die haben natürlich ein Ziel. Sie versprechen dir ein besseres Leben. Ist ja klar. Wir alle wünschen irgendwie uns ein besseres Leben. Deswegen folgen wir irgendwelchen Gurus, weil wir glauben, dass diese Gurus uns dann ein besseres Leben geben. Und ich habe mir letztens eine Reportage auf ZDF angeschaut. Und da ging es genau um dieses Thema, um das Thema Coaching, wie du dich so coachen kannst, dass du im Leben ein besseres Leben hast. Und es war total interessant zu sehen, was die Teilnehmer dann auch dazu gesagt haben. Und ein Teilnehmer, der Unsummen an Geld in sich selbst investiert, um sich zu coachen, hat folgendes Zitat gebracht. Aber das fand ich ziemlich interessant. Und zwar, er hat gesagt, ich möchte Milliardär werden, aber nicht um des Geldes Willes, sondern weil ich mir ein Imperium aufbauen will. Okay, der Satz in sich klingt schon so unlogisch. Diese Person gibt so viel Geld aus, um dann zu so einem Endresultat an Logik zu kommen, weil der Fakt ist der, du wirst niemals ein Imperium haben können ohne Geld. Oder wer von euch kennt einen Pfandflaschensammler, der ein Imperium hat? Ja, so. Ihr merkt, so in uns Menschen ist dieser Wunsch, vor allem auch in der jungen Generation, ist dieser Wunsch nach einem besseren Leben ganz tief verankert. Wir wollen ein besseres Leben. Dieser Wunsch ist tief verankert. Ja, man hört ja auch oft die Eltern sagen, hoffentlich werden es meine Kinder mal besser haben. Flüchtlinge kommen nach Europa in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Hoffentlich wird mein Partner mich irgendwann mal glücklich machen. Hoffentlich werde ich einen Partner finden, der mir ein besseres Leben gibt. Ja, ich suche den perfekten Beruf mit dem Ziel, ein besseres Leben zu haben. Und dieser Wunsch nach einem besseren Leben ist tief in uns verankert. Und unsere westliche Gesellschaft trimmt uns nach immer noch einem besseren Leben. Noch mehr Projekte, noch mehr Einfluss, noch mehr Macht, noch mehr Kontakte, noch mehr, weil noch mehr generiert ja ein besseres Leben, Fragezeichen. Okay, wir wollen hier mal einfach ein Fragezeichen dahinter stellen, generiert ein noch mehr, ein noch besseres Leben. Ich war ja vor kurzem auf Missionsreise in Uganda und ich habe mich natürlich auch mit den Menschen auseinandergesetzt und habe denen Fragen gestellt. Unter anderem eine Frage, was ist für euch Glück? Und die Leute haben mich erstmal wirklich mit Fragezeichen angeschaut, weil sie den Inhalt der Frage gar nicht wirklich verstanden haben. Warum fragst du uns nach, wie definiert ihr Glück? Und in unserer Gesellschaft ist es ja ganz stark so. Und der Büchermarkt ist ja ziemlich groß. Wie finde ich noch ein besseres Leben? Wie finde ich Glück? Aber dort in dieser Gesellschaft, da war es nicht so. Also Menschen in anderen Teilen der Erde stellen sich nicht die Fragen vielleicht, die wir uns stellen. Und da war es eher so, ja, wir sind dankbar, dass wir leben. Wer von euch ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, ich bin dankbar, dass ich lebe? Oh, da gibt's ein paar, sind die älteren Geschwister, ja, die schon die gewisse Lebenserfahrung und Weisheit besitzen, ja. Aber so die Jüngeren, ja, da kommt das Leben. Und die machen ihre Erfahrungen im Leben. Und unsere Kultur definiert quasi ein Idealbild von besserem Leben. Und wir Christen, wir leben in dieser Kultur und wir sind enorm herausgefordert, dass wir in dieser Kultur Jesus nicht vergessen. Weil meine These und mein Eindruck und meine Wahrnehmung, das, was ich sehe, ist folgendes. Der Wunsch nach einem besseren Leben hat den Wunsch, Jesus besser kennenzulernen, abgesetzt. Okay? Der Wunsch nach einem besseren Leben hat den Wunsch, Jesus tiefer kennenzulernen, abgesetzt. Ich fand das Zeugnis letzte Woche richtig stark, den Bericht, den Hartmut in der Eigenreflexion über sein Leben uns geteilt hat. Als er dann am Ende gesagt hat, ja, Gott, mir geht's gut, meiner Familie geht's auch gut, aber ist es alles? Ist es alles? Frag dich mal, ist es alles? Ist es alles, Sonntag in den Gottesdienst zu gehen? Ist es alles, einmal im Monat in den Kinogottesdienst zu gehen? Ist es alles, in einer Kleingruppe zu sein? Ist es alles, Familie hochzuziehen, gut auszusehen, nach außen hin ein gutes Leben zu leben, ist es alles. Und wenn wir Jesus jetzt diese Frage stellen, ist es alles, dann würde uns Jesus auch eine Antwort auf diese Frage geben. Und zwar Matthäus 6, Vers 25, da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Und das Spannende hier, finde ich, Jesus bringt keinen Imperativ, sondern Jesus bringt eine rhetorische Frage. Und sein Ziel ist es, dass der Mensch anfängt, eine Eigenreflexion zu machen, sich selbst zu prüfen. Jesus sagt nicht, das Leben ist bum, 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 sondern hey, ist es Leben nicht mehr als Kleidung, als das, was nach außen hin sichtbar wird? Und ich glaube, was Jesus zu dir heute sagen möchte, ist, besseres Leben ist kein Resultat aus mehr haben, aus mehr Ergebnissen, aus mehr Erlebnissen, sondern es geht um etwas Tieferes, das wir im Laufe unseres Lebens mehr und mehr entdecken dürfen. Und ich glaube von ganzem Herzen, unser geistliches Leben würde sich radikal verändern, wenn wir uns mehr und mehr Gedanken über Christus machen würden. Das war das ganze Leben von Paulus. Er hat sich Gedanken über Christus gemacht. Er war mit seinen Gedanken beschäftigt, mehr zu entdecken, was genau dieser Vers in Kolosser 2, Vers 3 sagt. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Kontext und warum bringt Paulus hier diesen Vers hinein? Und es ist tatsächlich ziemlich spannend. Und zwar, der erste Gedanke ist der, um die Gläubigen vor falscher Lehre zu schützen. Weil wir lesen ein Vers weiter in Kolosser 2, Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das Potenzial, dass wir einer Irrlehre glauben, ist ziemlich groß. Vielleicht bist du schon lange in der Kirche, aber dennoch ist das Potenzial, dass du einer Irrlehre glaubst, ziemlich hoch. Weil du und ich, wir sind Menschen und wir hören gern das, was uns gefällt und was auch unsere Gefühle stimuliert. Habe ich recht? Und auch das Potenzial, dass sich eine Kirche aufgrund von Meinungsverschiedenheiten und so weiter spaltet, auch dieses Potenzial ist ziemlich groß. Und Paulus redet in diesem Abschnitt mit den Kolossern über die Gemeinde in Laodicea, dass er dieser Gemeinde mehr Liebe wünscht, mehr Erkenntnis, weil ich weiß nicht, ob du die Offenbarung schon mal gelesen hast, da gibt's eine Gemeinde in Laodicea. Und diese Gemeinde leidet unter einer Selbstillusion. Also als Gemeinde kann man auch sich selbst schön lügen. Das ist, was wir in der Bibel lesen. Ja, diese Gemeinde dachte, sie wäre reich, schön und der Herr gebraucht diese Gemeinde. Aber Gottes Urteil über diese Gemeinde war anders. Gottes Urteil über diese Gemeinde war, ihr seid arm, blind und nackt. So ist es sehr interessant. Wir können auch unter einer Selbstillusion leiden, in der wir leben. Und Paulus möchte Gläubige schützen auch vor Irrlehre. In Kolosser 2, Vers 8, er geht dann weiter, sagt er, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Und wir merken, wenn sich eine Kirche nicht mehr um Christus dreht, okay, dann wird eine Kirche langsam abdriften von dem richtigen Weg. Und als Kirche sind wir enorm herausgefordert, gerade in dieser Zeit, einfach aufgrund dessen, dass es so viele verschiedene Weisheiten, in Anführungszeichen, oder Philosophien gibt, sind wir sehr herausgefordert, auch zu unterscheiden, was ist gesunde Lehre und was ist keine gesunde Lehre. Und wenn Christus nicht mehr im Zentrum einer Kirche ist, dann kann eine Kirche sehr schnell abdriften und ungesund werden. In 2. Timotheus 4, 3 bis 5. heißt, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Weil das Evangelium, es macht was mit uns. Das Evangelium rüttelt uns auf, es schüttelt uns. Wenn das Evangelium uns nur streichelt, dann ist auch da ein Indiz da dafür, dass wir vielleicht eine ungesunde Lehre haben. Ja? Und sie werden sich Lehrer nach ihrem Geschmack suchen. Wir alle lieben YouTube, oder? Da gibt's so viele guten Lehrer und wir suchen uns ein Stück weit aus, was wir gut finden. Die Auswirkung ist die, ja, wir brauchen auch keine Ortsgemeinde mehr. Wir stehen nicht mehr unter Leitung. Wir stehen auch nicht mehr unter Leuten, die uns anweisen, die in unser Leben hineinsprechen. Und wir fangen so langsam an, so ein Stück weit unser eigenes Ding machen. Und wir tun es dann auch noch so ganz fromm, betiteln, dass wir doch im Geiste unterwegs sind und mit dem Herrn leben. Und genau das ist hier, was hier Paulus zu Timotheus schreibt. Warte, darfst du nochmal dran lassen? Was sie gern hören wollen. Und hier vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Und das ist die große Challenge, dass wir nüchtern bleiben. Dass wir im Gebet bleiben. Sei bereit, auch Druck zu ertragen und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Also, wir lesen hier von spannenden Zeiten, die schon da sind, ja, wo auch ein Kriterium ist, dass man auch Druck aushalten muss und nicht sofort irgendwo aufgeben darf. Ist die große Frage natürlich, was auch eine Irrlehre ist. Der Markus Voss, der hat ein gutes Video zu dem ganzen Thema gemacht. Ich werde es mal ganz kurz in einem Satz sagen. Jemand bringt einen Menschen von Gott weg, sieht aber so aus, als ob er einen Menschen zu Gott bringt. Das ist ja das Trügerische an Irrlehre. Und Paulus, er schreibt es, weil er sie schützen möchte. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, weil Gläubige fest verwurzelt im Glauben stehen sollen. Okay, die Vision Gottes für dein Leben ist, dass wenn du eines Tages 70, 80 bist, dass du immer noch fest im Glauben verwurzelt bist. Und wir lesen in Kolosser 2, Vers 7, dass es da heißt, seid in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Lebenskrisen, Kriege, Krankheiten, Herausforderungen, es sind wie Rüttelmaschinen. Es ist wie so eine Rüttelmaschine. Und zwar diese Rüttelmaschine fängt an dem Fundament unseres Lebens zu rütteln. An den Glaubensüberzeugungen, die wir über Jahre hin hatten. Weil wenn es passiert, dass ich in einer Identitätskrise oder in einer Lebenskrise wenn ich da reinkomme, dann werde ich alles in Frage stellen. Dann wird es anfangen, wirklich zu rütteln. Und die Gefahr, und jetzt passt auf, die Gefahr in solchen Zeiten ist, dass ich mir Menschen suche, die mich einfach nur emotional verstehen. Das ist die große Gefahr. Dass ich mir Menschen suche, die mich einfach nur emotional verstehen, die mich ja auch streicheln und die mich auch letztendlich von meinem eigenen Gedankengut, das in mir gerade in meinem Herzen zweifelt, dann bestätigen. Und der Prozess, der dann geschieht, ist der, dass du anfängst, dich mehr mit Leuten zu treffen, die ähnlich denken, die ähnlich handeln und die dich in dem Ganzen bestätigen. Und dann passiert Folgendes, was wir auch in unserer Kirchenlandschaft erleben, ist, dass Menschen den Glauben dekonstruieren. Dass sie nicht mehr wirklich auf dem Wort Gottes stehen, auf der Wahrheit, sondern dass sie mit der Bibel letztendlich Bibelbastelbogen machen und sich die Dinge so hinfügen, wie sie es wünschen. Und das Resultat ist Sünde und aus Sünde heraus geschieht Zerstörung. Und weil man die Werte, an die man früher geglaubt hat, nicht mehr wirklich lebt und einfach mit einem Schwamm so ein bisschen drüber geht. Also warum sagt Paulus das? Weil er möchte, das ist das Ziel, dass du als gläubiger Mensch dass du nicht auf eine Irrlehre reinfällst, dass du alles prüfst, aber gleichzeitig auch, dass dein Glaube fest wird, dass dein Glaube tief wird, dass du eines Tages, wenn du 70, 80 Jahre bist, so wie unser Bruder Erwin, dass du immer noch im Glauben stehst, dass du fest bist, unabhängig von den Umständen und Herausforderungen, die dich in deinem Leben getroffen haben. Und ein dritter Gedanke ist, weil Gläubige durch den Anteil, durch Jesus Anteil an göttlichem Leben bekommen. Da ist in Kolosser 2, 9 bis 10, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über aller Herrscher und Mächte. Der Gedanke ist folgender, du kannst hier auf dieser Erde, du kannst göttliches Leben haben, okay? Gott verspricht uns durch Christus Anteil an göttlichem Leben und mein Glaube ist der, dass göttliches Leben ist ein besseres Leben. Warum? Weil es nicht darauf ankommt, wie du aussiehst, weil es nicht darauf ankommt, was du leistest, weil es nicht darauf ankommt, welchen sozialen Status hast. Du wirst nicht auf das runter reduziert, sondern die Kultur Gottes ist keine Leistungskultur, sondern die Kultur Gottes ist eine Liebeskultur. Wir sind bedingungslos vom Vater im Himmel geliebt, unabhängig von dem, was wir leisten, unabhängig von dem, was wir geschafft haben, unabhängig von dem, wie wir gerade im Leben stehen. Die Kultur Gottes ist eine Liebeskultur. Wir leisten nicht, um geliebt zu werden. Wir können uns den Himmel nicht kaufen. Aber weil wir geliebt sind, leisten wir. Aus einer Identität heraus, die wir in Christus tief erkannt haben. Wir können göttliches Leben haben in der Verbindung zu Christus. Und es bedeutet, tiefer zu gehen, als nur irgendwo an der Oberfläche zu kratzen. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Verborgen steht hier das. Das ist ein interessantes Wort. Stell dir mal vor, du hast ein Feld. Und du wüsstest, auf diesem Feld sind 50 Millionen Euro vergraben. Wer von euch würde seinen Job aufhören? Ja? Gibt's hier ein paar Leute? Oder würdest du noch 15 Jahre weiterarbeiten? Ja, ich weiß zwar, dass ich ein Feld habe und da sind 50 Millionen drin, aber ich gehe mal noch weitere Jahre buckeln für meinen Chef, mal lorchen und das wird... Das Geld ist mir egal. Nein, du würdest sofort zu deinem Feld gehen und du würdest graben und du würdest graben und du würdest graben, bis du diese 50 Millionen hast. Ja, du würdest sofort danach graben. Und Jesus erzählt ein Gleichnis in Matthäus 33, Vers 44. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Was möchte Jesus damit sagen? Jetzt passt auf, was dieser Mann gefunden hatte, musste so viel größer sein, als was er bisher besessen hatte. Was dieser Mann gefunden hatte, musste so viel größer sein als das, was er bisher hatte. Und was löste das in diesem Mann aus? Aufregung. Er war aufgeregt. Und wann bin ich bereit, alles zu verkaufen, was ich habe, im Bilde gesprochen, wenn ich weiß, dass der Schatz größer ist als das, was ich im Moment habe? Und wann würde ich es verkaufen? Sofort. Dieser Schatz ist Jesus. Und Jesus ist kein Weisheitsguru, der uns hier auf dieser Erde ein besseres Leben verspricht nach den Normen unserer Gesellschaft. Sondern was Jesus uns verspricht, ist ein göttliches Leben. Ein Leben aus Liebe, ein Leben aus Vergebung, ein Leben aus Barmherzigkeit, ein Leben aus der Kraft Gottes. Und ich behaupte, dass dieses göttliche Leben eigentlich das bessere Leben ist. Und ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch tief in seinem Herzen diesen Wunsch nach diesem göttlichen Leben haben. In der Verbindung zu ihm, in der Nähe zu Jesus erkennen wir Menschen, wer wir wirklich sind. Wir Menschen, wir sind Heimatlose. Wir Menschen, wir sind zerbrochen. Wir Menschen sind krank. Wir Menschen sind auf der Suche nach Leben. Wir sind zerbrochen. Wir sind mit Schuld beladen. Wir sind herzkrank. Und in dieser Nähe mit Jesus schenkt Jesus dem Heimatlosen Heimat. Jesus schenkt dem Kranken Gesundheit. Jesus schenkt dem Vergebung, der ganz viel Schuld in seinem Leben hat. Kolosser 2, Vers 4 drückt es so gut aus. Er sagt, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Das Lobpreisteam darf nach vorne. Göttliches Leben bedeutet, ein unschuldiger Gott nimmt die ganze Schuld von mir, nimmt er auf sich. Und ich darf Vergebung erhalten durch den Glauben, weil er den Preis am Kreuz bezahlt hat. Weil er all meine Schuld, all mein Versagen, all meine Rebellion am Kreuz getragen hat. Und von heute an bis in alle Ewigkeit ist mir vergeben. Das bedeutet göttliches Leben. Von heute an bis in alle Ewigkeit ist mir vergeben. Und die Frage, mit der ich dich konfrontieren möchte, heute an diesem Morgen, und aber auch mich konfrontieren möchte, ist folgende Frage. Wünschst du dir einfach ein besseres Leben oder wünschst du dir ein göttliches Leben? Ein besseres Leben nach der Norm der Gesellschaft oder ein göttliches Leben? Und da gibt es einen Unterschied zwischen einem göttlichen Leben und einem besseren Leben. Ein besseres Leben forciert das, was nach außen hin sichtbar ist. Aber ein göttliches Leben forciert unser Herz. Es geht um eine Tiefe. Es geht um nicht haben oder nicht haben. Und da möchte Gott mit uns arbeiten. Da möchte Gott unser Herz verändern. Wie erlebe ich jetzt göttliches Leben? Wie kannst du göttliches Leben erleben? Gedanke 1, ich fange an, Jesus zu fragen. Jesus, ist es alles? Jesus, ist mein Garten, ist mein Haus, ist mein Wunsch nach einem schöneren Leben? Jesus, ist es alles? Oder gibt es noch mehr? Ich gehe in eine ehrliche Eigenreflexion mit meinem Leben. Ich fange an, mein Leben wirklich zu prüfen. Nicht anhand der Gesellschaft, anhand dem, was die Nachrichten und die sozialen Medien mir forcieren, sondern ich gehe eine ehrliche Eigenreflexion mit dem Wort Gottes und ich frage Jesus. Das zweite ist, ich begebe mich auf die Suche nach dem verborgenen Schatz. Ich fange an, neu zu graben. Ich fange an, neu Jesus in seiner Tiefe kennenzulernen. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das heißt, ich muss graben, ich muss suchen, ich muss mein Herz danach ausrichten, sonst werde ich es nicht finden. Aber ich weiß eins, diese Erkenntnis ist noch so viel größer als das, was ich bereits habe. Deswegen bin ich vielleicht bereit, auch alles andere zurückzulassen. Und dann passiert Folgendes, was ich zutiefst glaube. Ich erlebe ein Wunder an meinem Herzen. Ich erlebe ein Wunder an meinem Herzen. Gestern waren wir auf der Straße, wir hatten so einen Outreach gemacht und wir haben mit Menschen über den Glauben, über Jesus gesprochen. Und vor mir stand ein wirklich zerbrochener Mann, ich glaube 44 Jahre alt, konnte sich kaum bewegen, sein Rücken war wirklich kaputt und hat ein bisschen ausgepackt aus seinem Leben, Schulden, finanziell und all das. Ich habe ihm zugehört und am Ende frage ich ihn so, ey, darf ich für dich beten? Und er hat gesagt, ich kläre das mit mir selbst. Ich kläre das mit mir selbst. Warum erleben wir das Wunder an unserem Herzen nicht? Warum erleben wir die übernatürliche Kraft Gottes nicht? Weil uns Stolz trennt. Ich kläre das doch mit mir selbst. Ich kläre es mit mir selbst. Wie viele Menschen würden Jesus kennenlernen, wenn sie endlich aufgeben würden, es alles mit sich selbst versuchen zu klären? Ich kann es nicht mit mir klären. Und irgendwann mal hoffentlich habe ich auch die Erkenntnis. Und wenn du 50, 60 Jahre bist, dann solltest du diese Erkenntnis mittlerweile im Leben haben. Und du solltest eine Sache tun, du solltest deinen Stolz loslassen. Du solltest sagen, hier bin ich, Gott. Ich kann es nicht mit mir selbst klären. Ich kann mir die Schmerzen nicht wegnehmen. Ich kann mir die Leere in meinem Herzen nicht wegnehmen. Gott, ich kann mir diese Dinge, ich kann mir diese Sehnsucht nach Leben, ich kann sie nicht selbst irgendwo füllen. Ich kann mir eine Illusion einbilden, wie ich es tue. Aber wenn ich ehrlich bin, dann kann ich es nicht. Und dann erlebe ich dieses Wunder in meinem Herzen, wie Gottes Geist in mein Herz kommt und mein Leben anfängt zu verändern. Und ich entdecke mehr und mehr, ja, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ja, und ich muss mich vor diesem Gott beugen. Und ich habe keine andere Wahl. Und mein netter Weisheitsguru auf YouTube, ja, ich will mir ja der werden. Ich will mir ein Imperium aufbauen. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, in der Eigenreflexion, dann ist es auch nicht alles. Komm, wir schließen mal unsere Augen. Ach Herr, du forderst uns Deutsche heraus, Herr, nicht nur nach einem besseren Leben zu streben, sondern Herr, nach einem göttlichen Leben. Herr, Erkenntnis und Weisheit in dir zu suchen. Herr, es ist verborgen, aber doch sichtbar. Herr, es ist verborgen, aber doch können wir es erleben. Danke für dein Wort. Herr, du möchtest uns bewahren, Herr, vor falschen Lehren. Du möchtest uns bewahren, Herr, auch da, wo unsere Kultur und unsere Gesellschaft hintriftet. Herr, dass wir wegkommen von deinem Wort und von der Wahrheit. Herr, die Gesellschaft und das, was sie sagt, Herr, wird uns in Gefangenschaft halten. Herr, aber dein Wort wird uns freisetzen. Dein Wort wird uns verändern. Und während wir die Augen geschlossen sind, ich würde gerne heute für dich beten, wenn du sagst, ja Gott, ich möchte ganz neu nach diesem göttlichen Leben trachten. Ich möchte nicht nach einem besseren Leben trachten. Aber ich habe heute Morgen verstanden, dass dieses göttliche Leben eigentlich das bessere Leben ist. Wenn du heute Morgen hier bist, während alle Augen geschlossen sind, heb doch mal kurz deine Hand, ich würde gern für dich beten. Danke, Jesus. Herr, du siehst uns. Herr, wir wollen danach streben, nach diesem göttlichen Leben. Herr, nach dem Leben, das du uns gibst. Herr, und es fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, Herr, zu graben, an unserem Herzen zu arbeiten. Und ich bete, dass deine Gegenwart unser Herz verändert. Ich bete, dass deine Kraft unser Herz verändert. Und ich bete, dass wir nicht den Lügen des Feindes glauben, sondern Herr, dass wir unser Leben auf dich bauen. Wir wollen verwurzelt sein in dir, auf dir. Unser Glaube soll stark werden, soll tief werden. Und wenn die Rüttelmaschine des Lebens kommt, Herr, dann suchen wir uns nicht die Menschen, die uns einfach nur emotional gut reden, sondern Herr, wir wollen in dein Wort gehen. Wir wollen uns umgeben, Herr, mit deinem Wort, weil dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Kraft, Herr. Herr Jesus, und auch in meinem Leben, erweck in mir diesen Wunsch, dich viel, viel mehr kennenzulernen. Herr, dass mein Herz noch viel, viel stärker darauf ausgerichtet ist, dich zu suchen. Und dass dieser Wunsch nach einem besseren Leben, Herr, dass dieser Wunsch in das Göttliche geformt wird, Herr. Besseres Leben, Herr, dass wir mehr Menschen segnen, Herr, dass mehr Gemeinden gegründet werden, Herr, dass Christen großzügiger sind, dass Christen noch mehr ihr Licht und ihr Salz leben. In dir sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Alle Schätze. Alle Schätze.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.